Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, eine Stunde mit jede vier Woche am Donnerstag um 17 Uhr hört ihr diese Sendung. Und natürlich haben wir immer einen Gast. Heute begrüße ich sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Norbert Paulo. Er ist Stiftungsprofessor für Philosophie und Ethik der Digitalisierung an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt. Herr Paulo, herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
Wir haben ein aktuelles Thema, Ethik der Digitalisierung. Das klingt jetzt noch nicht so, als würde es da umfassend viele Lehrstühle dafür geben. Ist das korrekt so?
Ja, das ist korrekt so, aber es verändert sich gerade. Also das Themenfeld ist ja noch relativ neu. Also Digitalisierung gibt es natürlich schon lange, also je nachdem, was man so unter Digital und Digitalität versteht. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das natürlich mit dem Erfolg der jüngsten Welle der KI. Ja, also eigentlich sind die Professuren, die jetzt eingerichtet werden, sind eigentlich auf künstliche Intelligenz bezogen und nicht mehr ganz breit auf Digitalisierung. Und da gibt es jetzt doch so einige Lehrstühle auch für die Ethik oder Philosophie der Digitalisierung oder der KI. Bei mir heißt es jetzt eben Digitalisierung, bei anderen ist es konkreter die KI. Aber da gibt es doch jetzt in München eine Professur, jetzt bei uns in Ingolstadt zwei sogar, in Nürnberg-Erlangen gibt es eine, also es wird mehr und mehr und mehr.
Das habe ich ganz vergessen am Anfang, dass Sie sich erst mal vorstellen mit einem akademischen Werdegang, wenn wir das vielleicht nur kurz machen, was Sie denn alles gemacht und studiert haben, bevor Sie dann den Ruf nach Ingolstadt oder Eichstätt bekommen haben.
Ja, das kann ich gerne kurz erzählen. Also ich bin eigentlich aus Berlin. Also ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob man das noch hört. Auf jeden Fall hört man, dass ich nicht aus Bayern bin. Nee, ich komme aus Berlin und habe dann in Hamburg studiert. Und zwar zuerst eigentlich Rechtswissenschaft. Also ich habe mit Jura angefangen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es da an der Uni noch ein anderes Fach gibt, das mich eigentlich noch mehr interessiert. Und das war dann die Philosophie. Da habe ich dann also ein Doppelstudium aufgenommen und habe dann Jura und Philosophie parallel studiert. Und nach dem ersten juristischen Staatsexamen habe ich dann mich ganz auf die Philosophie konzentriert und in dem Bereich dann auch in Hamburg promoviert und damals zu Themen, die ein bisschen ungewöhnlich waren, nämlich zu Fragen der Methodik der Philosophie, besonders der Ethik. Kommen wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen drauf, aber im Wesentlichen ging es so um die Frage, was man eigentlich macht, wenn man so abstrakte ethische Prinzipien auf konkretere Probleme anwendet, ja, wie man es jetzt im Bereich KI auch macht. Wir erfinden ja keine neue Ethik, sondern wir versuchen, die Ethik, die wir schon haben, eigentlich anzuwenden auf die neuen Probleme, die wir im Bereich Digitalisierung und KI haben. Und in meiner Doktorarbeit ging es ja darum, wie man das eigentlich macht, was so dafür die Methodik ist, damit das auch ein wissenschaftliches Vorgehen ist und nicht bloß einfach so aus der Hüfte geschossen. Und da hat mir tatsächlich auch deswegen erzähle ich das jetzt, auch das Jurastudium geholfen, weil Juristen haben ja ein ganz ähnliches Problem. Die haben ja auch damit zu tun, dass sie sehr abstrakte Regelungen haben. Also wenn man so ans Grundgesetz oder solche Sachen denkt, sind ja wahnsinnig abstrakte normative Festsetzungen, mit denen man dann aber sehr konkrete Einzelprobleme lösen muss. Ja, also jeder einzelne Fall, der vor Gericht landet, ist ein Einzelfall mit all der Konkretion, die da dran hängt. Und keiner dieser Einzelfälle ist so konkret wirklich geregelt. Und man muss halt als Jurist oder Juristin auch immer abstrakte Regelungen auf konkrete Einzelfälle anwenden. Und dafür gibt es halt auch eine Methodik im Recht, die juristische Methodenlehre, so heißt das dann als Fach. Und meine Doktorarbeit hat sich damit, oder in der Doktorarbeit habe ich mich damit beschäftigt, wie eigentlich diese juristische Methodenlehre im Verhältnis zur Methodenlehre in der Ethik aussieht, soweit es die denn gibt. Also das war so eine Vergleichsarbeit eigentlich. Und ich muss sagen, davon zehre ich bis heute. Das ist irgendwie ein Themenfeld, das mich bis heute noch nicht losgelassen hat. Naja, das war jedenfalls die Doktorarbeit. Dann war ich eine Zeit lang in den USA für einen Forschungsaufenthalt und bin dann in Salzburg gelandet, also in Österreich. Habe da ein paar Jahre gearbeitet, in Salzburg und in Graz. Und bin dann an die FU Berlin auf eine Vertretungsprofessur gegangen. Und dann nach München an die LMU. Also sind ganz schöne Wege, die man da so zurücklegt. Und von der LMU ging es dann jetzt nach Ingolstadt an die KU, Eichstätt-Ingolstadt.
Sehr schön. Wir reden über die Ethik, Ethik der Digitalisierung. Da stelle ich am Anfang, das mache ich jedem Kollegen immer über sein Fachgebiet, die einfache Frage. Wie ist die Definition von Ethik? Gibt es eine einheitliche? Und just in case, es gibt keine, wie wäre denn Ihre als Arbeitsgrundlage? Was ist Ethik? Wozu braucht man die überhaupt?
Ja, also es gibt natürlich keine einheitliche Definition davon, was Ethik ist. Ja, das muss man gleich vorweg schicken. Ich glaube, was relativ üblich ist und was sich so in Lehrbüchern findet und was ich auch für richtig halte, ist, dass man Ethik mal unterscheidet von Moral. Also Moral ist halt ja die normativen Vorstellungen, nach denen wir leben in einer Gesellschaft. Das heißt, es gibt sowas wie eine Gesellschaftsmoral an jedem Ort zu einer bestimmten Zeit gibt es das. Die verändert sich von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit. Und natürlich kann man sich auch von der Gesellschaftsmoral, in der man halt lebt, lösen. Also das machen Jugendliche zum Beispiel ganz gerne. Ja, die wachsen in eine Gesellschaftsmoral hinein und irgendwann merken sie, was sie daran eigentlich alles nicht so richtig finden. Das ist ein ganz normaler Prozess der Emanzipierung. Und da entwickelt man dann halt eigene moralische Vorstellungen. Das ist recht normal. Also Moral ist eine Sache, die relativ stark variieren kann. Ethik im Gegensatz dazu ist halt der Versuch, theoretisch zu begründen, welche moralischen Vorstellungen jetzt die richtigen sind. Also Moral hat zwar immer selbst den Anspruch, richtig zu sein, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle ganz genau, dass diese sehr verschiedenen Moralen, nach denen Menschen leben, nicht alle gleichzeitig richtig sein können. Ja, die widersprechen sich. Und also die Moral meines Großvaters ist gewiss nicht die, die ich habe. Und Ethik ist halt der Versuch, nach wissenschaftlichen Kriterien möglichst gut zu begründen, welche dieser verschiedenen Moralvorstellungen denn nun wirklich richtig sind. Also da versucht man diesen Anspruch als auf objektive Richtigkeit und Gültigkeit wirklich zu erfüllen. Das ist das Ideal. Inwieweit das gelingt, ist noch eine ganz andere Frage. Aber das wäre zumindest mal die Unterscheidung zwischen Ethik und Moral. Also Ethik als so eine Art wissenschaftliche Beschäftigung mit Moral. Mhm.
Gibt es dann für die Digitalisierung eine eigene Ethik oder kann man da einfach sagen, nur dann wende ich halt einfach die Tools, die ich generell bei der Ethik habe, auch auf die Digitalisierung an oder stößt man dann schon auf die ersten Probleme?
Also normalerweise würde ich sagen, ist es schon so, dass man die gleiche Moral hat im Bereich der Digitalisierung wie in allen anderen Lebensbereichen. Also die Ethik, also die Beschäftigung mit der Moral, ist in dem Bereich insofern auch nicht anders als in anderen Bereichen. Ob ich mich jetzt mit moralischen Fragen im Bereich der Medizin oder des Militärs beschäftige oder halt der Digitalisierung, macht grundsätzlich mal keinen Unterschied in Bezug auf die Ethik. Es macht natürlich einen Unterschied in Bezug auf den Gegenstandsbereich. Also bloß weil ich sehr gut darin bin, Medizinethik zu machen, muss ich nicht sehr gut darin sein, KI-Ethik zu machen, weil das natürlich auch damit zu tun hat, dass man den eigentlichen Gegenstandsbereich gut versteht. Deswegen tummeln sich im Bereich der Medizinethik natürlich viele Medizinerinnen und im Bereich der KI-Ethik mehr Leute mit einem Informatik-Hintergrund. Ja, also das ergibt sich einfach aus dem Gegenstandsbereich. Also das ist der erste Teil der Antwort. Grundsätzlich haben wir es mit der gleichen Moral zu tun und auch die Ethik ist eigentlich die gleiche. Aber bei der Digitalisierung, insbesondere jetzt, wenn wir die KI dazu nehmen, kommen wir manchmal in Bereiche, für die es meines Erachtens in den anderen Phänomenbereichen, wo wir Ethik machen, keine Entsprechung gibt. Nämlich spätestens da, wo wir es jetzt mit neuen, ich sag mal vorsichtig, Entitäten oder Wesen zu tun haben, für die wir vielleicht noch kein richtiges Instrumentarium haben. Also man kann sich durchaus fragen, ob KIs, die jetzt gerade entwickelt wurden oder bald zu erwarten sind, ob wir es da nicht mit Wesen zu tun haben, die wir so noch nicht kannten, also wo dann die üblichen Kategorisierungen in die Irre führen. Ja, also die sind keine Menschen, die sind keine Tiere, die sind aber auch keine bloßen Gegenstände. Aber was sind sie denn eigentlich? Also das scheint mir so ein Phänomenbereich spezifisches ethisches Problem zu sein, das man so aus anderen Ethikbereichen eigentlich nicht kennt. Ja, dass man da jetzt vielleicht eine neue, ich will jetzt nicht sagen Spezies, aber irgendwas Neues haben wir da in der Welt. Und die bloße Tatsache, dass ich gar nicht weiß, wie ich es nennen soll, sagt schon, dass wir da irgendwie noch ein begriffliches Problem haben. Und das ist eine Aufgabe von Ethik, sich mit sowas zu beschäftigen. Wie kann man das Kind denn benennen, das man da jetzt in die Welt gesetzt hat?
Da ist, trifft sich ja ganz gut, dass Sie auch Jurist sind. Wie ist denn jetzt gerade der aktuelle Stand der Dinge? Was ist es denn jetzt juristisch, wenn ich jetzt die KI beauftrage, irgendwas zu machen? Haftet die KI, haftet der Programmierer, der Anbieter oder wie ist es aktuell geregelt? Oder ist es auch unklar schon?
Also zunächst, Jurist bin ich nur so halb, ja. Also wie gesagt, nach dem ersten von zwei möglichen Staatsexamina habe ich aufgehört. Ja. Also ich mache gewiss keine Rechtsberatung. Dafür bin ich der Falsche. Nein, aber ganz grundsätzlich, das Haftungsrecht ist für künstliche Intelligenz das gleiche wie überall sonst. Das heißt, wenn ich ein KI-Produkt benutze, für das mir versprochen wird vom Hersteller, dass es in dem Bereich gut funktioniert, da liegt die Haftung grundsätzlich mal beim Hersteller. Das ist so, wie wenn ich ein Auto kaufe und dann auf der Straße unterwegs bin. Ich darf davon ausgehen, wenn es neu ist und gut gewartet, dass es funktioniert. Wenn auf einmal die Bremsen ausfallen und ich jemanden überfahre, deswegen, weil die Bremsen ausgefallen sind, nicht weil ich ein Fehlverhalten hatte, dann bin ich als Halter oder Fahrer schuldig, sondern dann ist der Hersteller verantwortlich dafür. So ist es bei KI auch. Also wenn ich KI einsetze in einem Bereich, wo sie eingesetzt werden kann, wo sie zugelassen ist und ich nichts falsch mache, dann ist grundsätzlich der Hersteller dafür verantwortlich, dass sie gut funktioniert. Wenn ich sie irgendwo einsetze, wo sie eigentlich nicht vorgesehen ist oder wenn ich sie missbräuchlich einsetze, dann hafte ich natürlich selbst. Aber das ist bei allen anderen Sachen auch so. Also wenn ich mit dem Auto jetzt aktiv, obwohl es perfekt funktioniert, über jemanden drüber fahre, ist nicht der Hersteller schuld, sondern bin ich schuld. Ja? Und so ist es bei KI grundsätzlich auch. Es gibt natürlich, also ich ahne schon, was mit der Frage eigentlich gemeint ist, es gibt natürlich Bereiche, wo das viel weniger klar ist. Besonders die Bereiche, wo wir gar nicht so genau wissen, wie die KI eigentlich funktioniert. Und das ist ja auch eine der großen Fragen, die den besonderen Reiz dieser Debatte jetzt ausmachen, dass wir zum Beispiel, also es gibt ja so einen entstehenden Begriff, Verantwortungslücken haben mit KI, die wir vorher einfach nicht kannten. Also wo eine KI eine Fähigkeit hat, die wir auch wollen von ihr, also dass sie in bestimmten Bereichen Entscheidungen zumindest vorbereiten, wenn nicht gar ganz allein treffen kann, also die Fähigkeit hat, diese Entscheidung allein zu treffen, wir aber gar nicht wissen, wie sie das macht. Also auch die Programmierer gar nicht wissen, wie sie das wirklich macht. Die wissen zwar in etwa, wie es zustande kam, aber die können nicht wirklich nachzeichnen, warum die KI jetzt genau zu dem Ergebnis gekommen ist und nicht zu dem anderen, was vielleicht auch denkbar gewesen wäre. Und da haben wir jetzt einen Bereich von Verantwortungslücken, den wir aus anderen Bereichen, soweit ich weiß, eigentlich nicht kennen. Und da haben wir natürlich ziemliche Probleme, das reguliert zu bekommen. Momentan ist es, soweit ich weiß, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, so, dass man sagt, wer diese KIs einsetzt, muss grundsätzlich mal sichergehen, dass solche Lücken nicht auftreten. Also, dass ich sie nicht in Bereichen einsetze, wo diese Lücken relevant werden. Deswegen gibt es ja zum Beispiel in dem AI Act der Europäischen Union zu einer Aufschlüsselung nach Bereichen, in denen die KI eingesetzt wird. Ja, also wenn ich sie nur ganz privat für mich einsetze, ist das relativ ungefährlich. Wenn ich sie einsetze zur Strafverfolgung, ist es höchst gefährlich und kann richtig in die Hose gehen, kann ganz viele Leute ganz dramatisch betreffen. Und da gelten je nach Einsatzbereich sehr unterschiedliche Anforderungen, wann ich sie einsetzen darf und wann nicht. Und genau, so macht man das momentan, um mit dem Problem zumindest ansatzweise umgehen zu können.
Was sind denn jetzt so Ihre Probleme, wenn Sie da so eine Ethik für die KI suchen? Ist es einfach, dass es so komplex ist, dass es unklar, in welche Richtung das geht, dass zu viele Player natürlich ganz andere Interessen haben als Sie, die natürlich sagen, ich will mein Produkt verkaufen oder ich will, dass die User möglichst fancy Ergebnisse haben? Oder wo stoßen Sie da überall auf Probleme?
Also das Schöne und auch das Merkwürdige an diesem Bereich KI ist ja, dass zwar tut man so, als wäre das so ein Bereich, es ist halt KI und in meinem Fall KI-Ethik, aber ehrlicherweise, also wenn ich eine Zeitung aufschlage, steht auf jeder Seite, in jeder Rubrik geht es um KI. Es ist auf jeder Seite mindestens ein KI-Artikel, ob es jetzt die KI in der Schule ist oder in der Behörde oder im Unternehmen oder in der Landwirtschaft, die ist überall inzwischen beteiligt, weil die Leute sich erhoffen, dass das eine Erleichterung ist oder Sachen effizienter macht, ob das so ist, das haben wir mal dahingestellt. Aber also es erstreckt sich ja auf unfassbar viele Lebensbereiche. Das sorgt dafür, dass sich quasi alle damit beschäftigen müssen und sich dafür interessieren müssen, ob sie nun wollen oder nicht, sorgt aber auch dafür, dass die Debatte natürlich einen ziemlichen Wildwuchs erlebt. Ne? Also man redet gerne sehr abstrakt darüber, obwohl natürlich das, was jetzt für die Landwirtschaft relevant ist, mit dem, was für das Militär relevant ist, relativ wenig zu tun hat. Was mich da besonders interessiert, sind zum einen so recht abstrakte Fragen, wie ich sie gerade schon mal angedeutet habe, nämlich zum Beispiel, wie wir eigentlich ein gutes Bild oder gute Begriffe davon finden, was KI eigentlich ist und was sie mit uns macht, vor allem wie wir mit ihr zusammenleben wollen. Ich glaube, da fehlt es uns noch sehr an Begrifflichkeiten und guten Bildern. Also um nochmal die Zeitung zu mobilisieren, wenn ich die aufschlage und die Journalistinnen genötigt sind, jeden KI-Artikel irgendwie zu bebildern, dann sieht das oft so aus, dass was ganz Buntes, Leuchtendes gezeigt wird. Also irgendein Stockfoto, wo man denkt, okay, das sieht so futuristisch aus, leuchtende Farben, es zeigt aber eigentlich nichts. Ja, es sind nur irgendwelche bunten Linien oder so, oder da blinkt irgendwas. Also man hat gar nichts, was man zeigen kann, wenn man KI eben nicht sieht. Ja, man kann auch keinen Computer zeigen, weil das ist ja auch nicht die KI. Gerne zeigt man vielleicht noch einen Roboter oder sowas in der Art, aber die eigentliche KI, das, was uns da interessiert, das können wir halt nicht sehen. Das ist eines der Probleme und ich glaube, auch deswegen können wir es nicht so richtig benennen. Also wir wissen, wir nennen es KI, obwohl das wahrscheinlich auch ein nicht so glücklicher Begriff ist, aber das sagt uns nicht viel. Und auch die Sachen, die Begrifflichkeiten, die wir in dem Kontext gerne benutzen, also so Stichwort Blackbox oder maschinelles Lernen oder neuronale Netze, ich zweifle daran, dass viele sich viel darunter vorstellen können. Und teilweise sind die Begriffe, glaube ich, auch wirklich irreführend. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir haben, dass wir keine guten Begriffe, Bilder, Narrative von KI haben. Also das ist so ein Feld, das mich gerade viel beschäftigt. Und das ist auch ein Feld, das ich gerade da, wo ich jetzt bin, in Ingolstadt, sehr gut verknüpfen kann mit den lokalen Bedingungen, die wir haben. Nämlich die Tatsache, dass der Frankenstein-Roman zufällig in Ingolstadt spielt. Also dass dieser Prozess der Erschaffung eines Monsters durch Viktor Frankenstein zufällig in Ingolstadt spielt. Und um noch eins draufzusetzen, genau an der Uni und in den Gebäuden, wo ich jetzt arbeite. Also mein Büro ist jetzt hier in der sogenannten Hohen Schule, ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, wo früher die Bayerische Landesuniversität beheimatet war. Also wirklich in dem Gebäude. Und Viktor Frankenstein, hätte er wirklich gelebt, hätte genau in diesem Gebäude studiert. Und er kam ja zum Studium nach Ingolstadt aus Genf und hat dort dann eben dieses Monster erschaffen, das heute weltberühmt ist. Das ist für mich natürlich eine sehr schöne Steilvorlage und Verbindung zu den KI-ethischen Themen, die mich da umtreiben. Und wenn ich sage, dass wir keine guten Begriffe und Narrative von KI haben, ist halt dieser Frankenstein-Mythos, den ich da jetzt bemühe, der ist halt eine Möglichkeit, das zu füllen. Ne? Ein Teil der Debatte ist ja sehr dystopisch und vergleicht das eben zum Beispiel mit diesen sehr technikpessimistischen Narrativen, die wir zum Beispiel aus der Frankenstein-Geschichte kennen. Also, dass man KI so damit vergleicht, dass man sagt, naja, wie früher der Frankenstein ein Monster geschaffen hat, schaffen wir heute Monster, die halt KIs sind. Ja, wir wissen auch nicht ganz, was wir da in die Welt setzen und wohin das führen wird. Wir sind vielleicht genauso rücksichtslos, wie der Viktor Frankenstein es damals war. Das hat eine Möglichkeit, irgendwie einen Vorstellungsrahmen dafür zu finden, was KI eigentlich ist, was die mit uns macht und wie eine Zukunft aussehen kann. Und ich hoffe, dass wir noch positivere, utopischere Bilder finden.
Das wäre jetzt meine Frage. Der Frankenstein-Roman, der lebte von seiner dystopischen Düsternis und von einem nicht so, es ist ein bisschen offenes Ende, aber es ist nicht so positiv eher. Also da erleidet die Menschheit eher Schiffbruch bei dem Versuch. Haben Sie andere konkrete Vorschläge, wo man sagt, das würden Sie gern in die ganzen Diskussionen mit einbringen, dass man sich vielleicht weltweit auf so ein paar Sachen einigen kann? Oder ist das auch schon wieder fast zu schwierig?
Ja gut, so formuliert ist das natürlich schwierig. Aber ganz grundsätzlich so vom Zugang her, also ich habe jetzt nicht die Patentlösung, ne? Das ist klar, das ist auch nicht mein Job. Mein Job ist es, darüber nachzudenken und Leute dazu einzuladen, daran mitzuarbeiten, weil ich grundsätzlich glaube, dass das ein Problem ist und für mich ein Projekt quasi, das nicht einer einzelnen Person obliegt, sondern meine Aufgabe, ich bin jetzt seit einer guten Position, um sowas mit Studierenden gemeinsam zu erörtern, aber auch in die breitere Öffentlichkeit zu tragen. Und deswegen sitzen wir auch heute zusammen, was mich sehr freut, und die Leute dazu einzuladen, sich daran zu beteiligen, weil das eigentlich nur demokratisch gelingen kann. Also ich habe auch ein Verständnis von Philosophie, das eher als sozusagen eine Hilfswissenschaft demokratischer Prozesse ist. Ja, also ich glaube, viele der eigentlich großen ethischen, philosophischen Fragen, die kann man als Philosophen, Philosophin begleiten. Da hat man eine wichtige Rolle, aber zu entscheiden, was denn wirklich wünschenswert ist, ja, wenn ich jetzt an so die großen Fragen einer Technikutopie denke, das ist nicht meine Aufgabe, mir die auszudenken, sondern meine Aufgabe ist, den Prozess zu begleiten, auch argumentativ zu begleiten, aber die Räume auch zu schaffen, damit Menschen in die Lage versetzt werden, sich darüber auszutauschen, also eigentlich einen idealen, quasi demokratischen Austausch zu initiieren. Das ist das, was ich Schritt für Schritt versuche an der Uni. Also wir versuchen natürlich mit den Studierenden, aber auch mit der breiteren Bevölkerung in der Region über verschiedene Projekte daran zu kommen, diese positiven Zukunftsvorstellungen aus ihnen, ich würde sagen, herauszukitzeln, also in verschiedenen Formaten daran zu kommen, zu erfahren, was sie sich eigentlich positiv darunter vorstellen, wie in naher oder auch ferner Zukunft ein Leben mit Mensch und KI oder als Mensch mit KI besser aussehen kann. Weil ich glaube, dass wir davon eigentlich zu wenig haben. Momentan ist es oft so, die Diskussionen um KI sind sehr stark geprägt davon, was als neuestes Modell gerade auf dem Markt ist. Ja, also jeder, der irgendeinen KI-Newsletter verfolgt, merkt, dass jede Woche, keine Ahnung, mindestens 3 bis 5 neue große Modelle auf den Markt kommen, die man eigentlich kennen sollte, wenn man da up-to-date sein möchte. Aber das lenkt natürlich nur ab von den großen Fragen, die da eigentlich dahinter stehen. Ja, was ist jetzt eigentlich der Fortschritt, den wir uns erhoffen davon? Was sind die Funktionen, die wir uns erhoffen von so einer KI? Und wer entscheidet das eigentlich? Und ich glaube, das ist eine der Kernfragen, dass wir die Entscheidung über die Entwicklung von KI wieder demokratischer hinbekommen. Davon sind wir ein gutes Stück entfernt.
Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, das ist nicht demokratisch, wie würden Sie dann sagen, wie ist das? Ist das dann irgendwie oligarchisch, ein paar, die an der Macht sind, bestimmendes? Oder ist es diktatorisch? Oder einfach nicht auch schwierig, weil es ja so viele Player im Boot sitzen? Ne?
Genau, diktatorisch, genau, kann es schon deswegen nicht sein, weil keiner sich so durchsetzen kann. Im Moment warten wir mal ab. Also wenn sich einer der großen Player dann doch abhebt von den anderen, dann ist der Schritt vielleicht gar nicht so groß, wie man jetzt meint. Nein, ich würde jetzt diese politischen Begrifflichkeiten dafür gar nicht nutzen wollen. Ja, das kann man gewiss machen, aber ich glaube, da ist man noch ganz gut damit bedient, wenn man es einfach ökonomisch erklärt. Das sind einfach große Unternehmen, ja, oder beziehungsweise die waren ja vor kurzem teilweise noch recht klein und haben dann einfach durch große Investitionen schnell sehr stark an Wert dazugewonnen und haben einfach die technischen Möglichkeiten und die Intelligenz in ihrer Mitarbeiterinnenschaft, immer wieder neue Produkte zu entwickeln. Und das können halt einfach nur ganz wenige. Das merkt man auch daran, dass wir uns hier in der Europäischen Union wahnsinnig schwer tun, Alternativprodukte zu entwickeln, weil die Voraussetzungen dafür einfach sehr, 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 sehr hoch sind. Ja, also man braucht keine große Fabrik in dem Sinne wie früher. Man braucht halt andere Ressourcen, die wir in Europa in dem Maße nicht haben. Und deswegen sind das halt relativ wenige Firmen, die das unter sich ausmachen. Die aber, und das ist halt der wichtige Punkt, glaube ich zumindest jetzt gar nicht eine politische Agenda verfolgen oder so, sondern die arbeiten einfach ökonomisch. Die versuchen, Investoren zu entwickeln, Produkte auf den Markt zu bringen, meistens sind es Männer, die Mitbewerber da verdrängen, damit sie im Endeffekt eine Monopolmacht haben. Das ist, glaube ich, das Streben, das da im Moment herrscht. Das hatten wir ja vorher schon mit den großen Plattformanbietern, also was Google und Facebook und so gemacht haben. Das sind ja auch jetzt die großen KI-Konzerne. Ne? Also Meta und Alphabet sind ja unter den großen Playern. Das hat ja alles Gründe, warum das genau die gleichen Konzerne sind, Microsoft. Und die folgen ganz einfach ökonomischen Logiken. Die wollen Geld verdienen, so viel wie möglich. Und damit kann man, glaube ich, ziemlich viel von dem, was da aktuell passiert, auch sehr gut erklären. Also da braucht man gar keine politischen Kategorien für, glaube ich. Noch nicht. Also ich weiß, Kolleginnen von mir sind da eher in Richtung Faschismus unterwegs. Ja, das ging zuletzt recht viel durch die Medien, dieser Analyseversuch. Davon bin ich noch relativ weit entfernt und bin noch ein bisschen optimistischer.
Aber wenn Sie jetzt sagen, wir bräuchten eine größere demokratische Kontrolle, gibt es da irgendeine Institution, die diese Rolle tragen könnte? Oder müsste die erst noch geschaffen werden? Oder schauen wir jetzt mal dem Wildwuchs zu?
Also an Institutionen mangelt es uns eigentlich nicht. Also bisher haben wir es noch geschafft, jede Industrie zu kontrollieren. Die einen besser, die anderen schlechter. Hier, also da wäre ich jetzt zurückhaltend, dass wir was ganz Neues brauchen. Es fehlt, glaube ich, total am politischen Willen, das zu tun. Ja? Also in den USA ja ganz massiv und ausdrücklich. Also dass halt die aktuelle US-Regierung sich da, wie soll man sagen, nicht nur schwer tut zu regulieren, sondern ganz bewusst nicht reguliert oder nur ganz punktuell, wenn sie den Eindruck haben, dass gewisse Firmen nicht mit ihnen kooperieren, also wie wir es zuletzt bei Anthropic gesehen haben, die dann gewisse Kriterien nicht erfüllen wollten, die für eine Zusammenarbeit mit dem Militär nötig gewesen wäre. Wenn die sich weigern, dass dann sofort Konsequenzen drohen, ja, politische Konsequenzen, die im Endeffekt sehr teuer sind für so eine Firma, sodass sie das eigentlich nicht durchhalten können. Also da fehlt ausdrücklich der Wille, das zu kontrollieren. Die Möglichkeit wäre natürlich da. Also das ist ja gar keine Frage. In Europa haben wir das Problem, glaube ich, sehr viel weniger, weil wir diese Entwicklung kaum haben. Also wir haben wirklich ganz wenige nennenswerte Firmen, die KI im großen Maßstab entwickeln. Und da ist die Regulierung, glaube ich, schon deutlich, deutlich ausgeprägter. Und wir haben auch die entsprechenden Institutionen. Ich habe vorhin schon den AI Act der Europäischen Union erwähnt. Das ist ja der erste große Aufschlag quasi für eine europäische rechtliche Regulierung von KI, die auch, das war ja die Idee, quasi die europäischen KI-Produkte auszeichnen soll auf dem Markt gegenüber den amerikanischen und chinesischen, weil man davon ausgehen darf, dass zum Beispiel Datenschutz eine größere Rolle spielt, dass gewisse Risiken für Fehlfunktionen zumindest minimiert sind und so. Also da haben wir ja schon relativ große Schritte gemacht und da gab es natürlich die zu erwartende Kritik, ja, dass das die Innovationskraft wieder hemmt und uns noch weiter zurückwirft gegenüber den USA und China und anderen, die sich da ohne Regulierung oder mit sehr viel weniger Regulierung vorankommen können und dass das unsere Firmen nicht könnten. Bisher sehe ich diesen Einfluss jetzt nicht. Aber so tief bin ich da wahrscheinlich auch nicht drin. Wahrscheinlich würden mir jetzt viele in der Praxis da widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich neue Institutionen brauchen. Aber der Rechtsrahmen, der sich jetzt langsam entwickelt, der wird sich halt weiter ausdifferenzieren müssen. Es ist halt wie immer bei neuen Technologien, die Regulierung hängt immer hinterher. Das ist einfach so. Also die Entwicklung ist immer schneller als die regulatorische Kontrolle dann im Nachgang. Deswegen ist es umso wichtiger, das wirklich mal konsequent zu machen und nicht so spezifisch auch zu regulieren. Ja, also nicht jeder technischen Entwicklung mit dem Gesetz hinterher zu rennen, sondern mal ein bisschen abstrakter zu überlegen, wie eigentlich ein neues Technikrecht aussehen könnte. Also man darf davon ausgehen, dass der letzte Sprung in der KI-Entwicklung nicht der letzte gewesen sein wird. Ja, also es werden neue kommen und es werden neue Technologien kommen, die man teilweise auch schon absehen kann. Also eine der großen Sachen, über die jetzt mehr und mehr diskutiert wird, ist die Quantentechnologie, also was einfach die Rechenleistung von Computern nochmal unfassbar erhöhen wird, was zum Beispiel sehr viele Sicherheitsrisiken mit sich bringen wird, weil angenommen wird, dass Quantencomputer sehr viele Verschlüsselungen brechen können. Ja, also dass dann sehr viele Sicherheitsprobleme da sind, auch in der Infrastruktur und so, die man jetzt noch nicht hat, weil die Computer noch nicht schnell genug sind. Also es wäre wahrscheinlich gut, bei der Regulierung ein bisschen vorausschauender zu sein. Aber um zur KI zurückzukommen, ich glaube, das ist momentan eine Frage des politischen Willens und nicht so sehr der Institutionen.
Jetzt haben wir natürlich sowas Vergleichbares wie die KI bis jetzt noch nicht gehabt, aber wir haben natürlich in der Vergleich der Menschheitsgeschichte immer wieder neue Techniken gehabt und die auch die ganze Welt beeinflussen. Fällt Ihnen da aus der Historie etwas ein, wo man auch damals natürlich erstmal vom Rätsel gestanden ist, wie mache ich das und wo es sich dann entwickelt hat? Also wenn Sie sagen, jetzt ist das alles erst am Werden, wenn man mal zurückschaut, ist das teilweise etwas, wo Sie sagen, da beschäftigen Sie sich mit oder da könnte man vielleicht sich inspirieren lassen oder zumindest mal reinschauen?
Mache ich konkret nicht. Also es ist nichts, was ich jetzt in meiner eigenen Forschungs- oder Lehrarbeit so mache. Also diese Vergleiche, wie die Entwicklung stattgefunden haben. Es gibt Leute, die sowas machen. Also vor allem zum Beispiel auf diese Problematik, nimmt uns KI die Arbeitsplätze weg? Werden wir bald alle arbeitslos sein, weil die KI uns alle ersetzt? Da gab es diese Diskussion relativ viel und da fehlt mir jetzt die Expertise, aber da kann ich mich erinnern, das öfter gesehen zu haben, wie eigentlich das übliche Spiel getrieben wurde, dass man so Zitate aus Zeitungen nimmt, ja, die so gut auf unsere heutige Zeit passen, aber eigentlich 250 Jahre alt sind. Das konnte man da sehr gut machen bei jedem Schritt der Industrialisierung, also bei jeder Entwicklung, wo Maschinen auf einmal Menschen verdrängt haben, wo man dachte, um Gottes Willen, wir werden keine Berufsgruppe so oder so mehr haben. Und siehe da, das war dann üblicherweise kein großes Problem, weil selbst wenn eine Berufsgruppe mal dann verdrängt wurde, weil einfach eine Maschine die Aufgabe übernommen hat, stellten sich andere Aufgaben als notwendig heraus, die man vorher einfach noch nicht hatte. Und es gibt ja so eine ganze Geschichte verloren gegangener Berufe. Also es gibt ganz viele Berufe, auch in der relativ jungen Vergangenheit, die man zu der jeweiligen Zeit für völlig selbstverständlich, wichtig und relevant hielt, die wir heute nur noch anekdotisch kennen. Also das ist, glaube ich, eine recht normale Entwicklung. Das Besondere, das wir heute haben, ist natürlich die Sorge, dass es nicht mehr nur einzelne Tätigkeiten betrifft, sondern dass sich nur ganz wenige davon eigentlich ausnehmen können von der Sorge, dass die KI, wenn wir jetzt bei Arbeitsplätzen bleiben, auch den eigenen Job betreffen könnte. Also ich als Philosoph an einer Uni, ich mache natürlich auch den ganzen Tag relativ viel, was auch eine KI könnte. Ja? Also Anfragen von Studierenden kann wahrscheinlich auch eine KI beantworten, wenn sie gut trainiert ist. Ich denke mir da auch nicht jedes Mal was ganz Kreatives aus, sondern auf Basis des Wissens, das ich halt habe, beantworte ich die Fragen halt so kompetent und freundlich wie möglich und so hilfreich wie möglich. Das kann eine KI wahrscheinlich auch, ja. Und auch viele der Texte, die ich schreibe, die sind jetzt nicht alle Nobelpreisverdächtig und so kreativ, dass ich mir denke, das könnte niemals eine KI. Selbstverständlich könnten Teile davon auch eine KI. Und so geht es wahrscheinlich vielen Leuten in vielen Berufen. Also das ist, glaube ich, das Besondere, diese große Bandbreite der Fähigkeiten, sodass halt auch viele Leute in verschiedenen Berufsgruppen sich die gleiche Sorge machen. Das sorgt ja auch für die, ja, dafür, dass es eben als große Bedrohung wahrgenommen wird. Wahrscheinlich noch viel größer als bei früheren technischen Umbrüchen.
Kommen wir jetzt vielleicht mal von so allgemeinen zu speziellen, zu konkreten, zu ganz klaren Beispielen, wo man sich vielleicht mal etwas mehr vorstellen kann, wo Sie auch geforscht haben, die selbstfahrenden Autos. Da denkt man vielleicht ja gar nicht mal, dass es in Ihrem Bereich fällt. Wo wird es denn da für den Philosophen interessant bei den selbstfahrenden Autos?
Also genau, die selbstfahrenden Autos waren ja eines der Themen, das im Bereich Digitalisierung und KI am meisten öffentlich diskutiert wurde, was wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, dass sich das jeder sehr gut vorstellen kann. Jeder kennt Autos, jeder kennt auch Automatisierungsmöglichkeiten im Auto, also die ganzen Fahrassistenten, die moderne Autos haben, die kennen wir alle. Also jedes moderne Auto ist ein Computer und eigentlich ein Roboter. Ja? Also wenn man einen Roboter so versteht, dass das ein computergestütztes System ist, das sich in der Welt, das in der Welt interagieren kann und Reize aufnehmen und verarbeiten kann, dann ist ein Auto eigentlich ein Roboter heutzutage. Und dieser Schritt zu sagen, okay, die sind nicht bloß, die haben nicht bloß Assistenzsysteme, sondern können eigentlich auch komplett selbst fahren, ist bei Autos noch ein bisschen naheliegender als bei ganz vielen anderen Sachen, ja, wie gesagt, weil wir da schon recht weit sind eigentlich und wir das im Alltag schon beobachten können. Das sorgt, glaube ich, dafür, dass das eine ganz beliebte Debatte ist, auch in der Öffentlichkeit, aber halt auch in der Philosophie und im Recht, weil sich natürlich relativ schnell offensichtliche moralische Probleme stellen. Ja? Also wenn so ein Auto alleine fährt, dann muss es halt auch in Notsituationen allein Entscheidungen treffen können. Oder zumindest Entscheidungen ausführen können, die Menschen mal getroffen haben in der Programmierung. Und wenn man sich das so vorstellt, dass eigentlich Menschen programmieren, wie diese Autos dann reagieren sollen in Notsituationen, stellt sich natürlich die Frage, ja, wie soll man sie denn programmieren? Und da kommen natürlich ein paar ganz interessante Fragen. Also das eine ist mal zu sagen, naja, die sollen sich mal grundsätzlich an die Verkehrsregeln halten. Anders als wir Menschen, wenn wir fahren, sollen sich wenigstens die selbstfahrenden Autos an die Verkehrsregeln halten. Das wäre schon mal Nummer eins. Ja, damit sind wir, da würden wahrscheinlich noch die meisten zustimmen, dass das erstrebenswert wäre. Dann kommen aber Sachen hinzu. Also selbstfahrende Autos werden ja höchstwahrscheinlich, also es gibt verschiedene technische Zugänge, also Uber zum Beispiel wählt einen anderen Zugang als Tesla, aber wahrscheinlich wird die Lösung so aussehen, dass die Autos viele Sensoren haben, also wahrnehmen können, was um sie herum passiert, über Kameras und andere Sensoren. Und sie werden vernetzt sein mit anderen Autos. Sie werden also ganz viele Verkehrsdaten empfangen, die jenseits ihrer Sensoren sind. Die werden also wissen, dass einen Kilometer weiter hinter der nächsten Kreuzung, dass da gerade ein Unfall stattgefunden hat. Das werden die wissen, bevor sie es sehen. Anders als wir Menschen, wir wissen es nicht. Und die werden also ganz viele Verkehrsdaten haben und können ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Das heißt auch, man kann ihnen sagen, pass auf, jetzt ist Schulschluss, da fährst du nicht an der Schule vorbei, sondern du fährst die nächste Parallelstraße, um den Kontakt mit Kindern zu vermeiden, um gar nicht erst in eine Situation zu kommen, wo vielleicht ein Kind geschädigt werden könnte. Man kann auch sagen, zum Beispiel, es passieren viele Verkehrsunfälle zwischen Auto und Fahrrad. Gerade jetzt mit den ganzen E-Fahrrädern, die fahren auch sehr viel schneller und so, das ist sehr viel gefährlicher als früher. Das heißt, wenn da ein Fahrrad ist, dann fährst du nicht vorbei, es sei denn, du hast wirklich die komplette Gegenspur zur Verfügung. Das machen Menschen nie im Leben oder nur ganz wenige. Bei den selbstfahrenden Autos kann man das so programmieren. Auch da ist man sich noch relativ einig, dass das eine gute Idee ist, die sehr, sehr sicher zu programmieren. Ja, so, dass wirklich möglichst wenig Unfälle passieren, weil man die ganz typischen Unfallursachen einfach ausschließen kann. Mal ganz davon abgesehen, dass man durch die bloße Tatsache, dass dann Computer steuert, die Hauptunfallursache ausgeschlossen hat, nämlich menschliches Fehlverhalten. Ja, also, dass Menschen nicht aufpassen oder zum Beispiel alkoholisiert fahren, das ist halt einfach dann nicht mehr der Fall, wenn diese Computer das steuern. Wenn es jetzt aber dann zu Situationen kommt, wo man selbst mit den allergrößten Sicherheitsvorkehrungen, die man schon getroffen hat, auf die man sich schon geeinigt hat, nicht mehr verhindern kann, dass es zu Unfällen kommt, dann schlägt jetzt hier die große Stunde der Ethik. Ja, also das waren die Debatten, die viel durch die Medien auch gingen, wie diese Autos programmiert werden sollen für diese Dilemmasituation. Also wenn dann doch mal hinter dem geparkten Auto ein Kind vorspringt, um den Ball von der Straße zu holen oder so, und das Auto wirklich nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Also diese Situationen werden hoffentlich immer ganz, 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 ganz selten sein. Aber die passieren im echten Leben. Ja, das kommt vor. Man kann noch so vorsichtig fahren. Es gibt unvermeidbare Unfallsituationen. Und die Frage ist halt, wie man die selbstfahrenden Autos dafür eigentlich programmieren soll. Wenn jetzt, ne, bei dem Beispiel, dass das Kind hinter einem geparkten Auto vorspringt und wirklich das Auto alles richtig gemacht hat und menschlicher Fahrer auch nicht anders hätte handeln können, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, irgendwie auszuweichen, sodass man nicht das Kind trifft, sondern zum Beispiel in das parkende Auto lenkt, ja, wenn das noch irgendwie möglich ist, dann sollte das natürlich passieren. Ja, also das ist ethisch relativ klar. Wenn ich einen Schaden einem Menschen verhindern kann, dann sollte ich das unbedingt tun, auch wenn der Sachschaden noch so groß ist. Das würde ich unbedingt tun. Also wird man die Autos so programmieren, dass sie nach Möglichkeit dem Menschen ausweichen und das Kind halt nicht überfahren. Wenn das aber nicht mehr geht, ist halt die große Frage, was soll das Auto tun, wenn es zum Beispiel, wenn zwei Kinder auf der Straße sind, wir beide den Ball hinterher springen, wenn das Auto nicht mehr ganz ausweichen kann, sondern nur noch so, dass es entweder über beide Kinder drüber fährt, wenn es gar nicht reagiert, oder nur bremst, aber nicht lenkt, bremsen sollte es immer, sondern wenn aber die Möglichkeit besteht, dass es nur über eines von den beiden Kindern drüber fahren kann. Ja, also wenn es ein Kind verletzen oder vielleicht sogar töten wird, aber das andere dadurch wenigstens retten kann. Das ist so eine der ganz großen moralischen Fragen, die in diesem Kontext besteht. Ja, also welche Programmierung sollen wir den Autos geben für diese ganz, ganz seltenen, ganz tragischen Dilemmasituationen, wo man nicht mehr vermeiden kann, dass Schaden beim Menschen entsteht, aber entscheiden kann, bei wem? Weil man wohl nicht wollen wird, dass, naja, zwei Kinder zu Schaden kommen, wenn nur Schaden bei einem Kind unausweichlich ist. Dann wird man gewiss nicht wollen, dass beide Kinder geschädigt werden. Und die Frage ist aber, was macht man jetzt? Das ist eine der großen moralischen Fragen in dem Kontext.
Ja gut, aber die KI macht ja nur das, was man ihr sagt. Also wenn die Menschen entsprechende Beispiele geben und Vorgaben geben, dann macht es die KI sozusagen ja nach. Da liegt ja die Verantwortung ja auf Seiten derjenigen, die die KI instruieren. Also bei uns, bei den Menschen, wissen das dann die Menschen selber eigentlich nicht, wie sie in den Situationen reagieren sollen, angemessen.
Naja, also jetzt zu sagen, die Menschen wissen das ja auch nicht, das würde ich gar nicht so unterschreiben. Also die Situation, die ich jetzt gerade geschildert habe, die lässt halt noch ganz vieles offen. Ne? Es war jetzt nur eine ganz generische Beschreibung mit zwei Menschen. Ich habe sie jetzt beide schon Kinder genannt, das müsste ja gar nicht sein. Es könnte ja auch ein Kind und ein Elternteil sein zum Beispiel. Und man kann sich unendlich viele Konstellationen ausdenken und das haben findige Philosophinnen und Psychologinnen auch gemacht. Also es gibt da unendlich viele Variationen solcher unvermeidbaren Unfallsituationen. Und dann kann man zum einen, was viele gemacht haben, natürlich probieren, die klassischen ethischen Theorien auszupacken und anzuwenden auf diese Situation. Also es gibt ja dieses ganz berühmte Trolley-Dilemma, also dieser aus der Kontrolle geratene Trolley oder Zug, der auf Menschen zurast, die auf dem Gleis arbeiten und diese überfahren wird, wenn man nicht eine Weiche umstellt, auf ein Nebengleis, wo dann weniger Personen sind. Also wo der Zug zwar auch jemanden töten würde, aber nur eine Person statt fünf beispielsweise. Das ist ein ganz klassisches Problem der Philosophie, das man in der Lehre ganz viel nutzt. Das kommt von Philippa Foo, das aus Oxford, aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und hat übrigens auch schon Vorläufer im deutschen Strafrecht, das sei hier mal erwähnt. Also es gibt genau die gleiche Situation, wurde schon von Hans Welzel im deutschen Strafrecht diskutiert, bevor dann Philippa Foot sich zufällig genau das Gleiche ausgedacht hat und das dann populär wurde und darüber vergessen hat, dass es eigentlich schon viel länger in der Diskussion war. Also das war eine naheliegende Option, dieses Trolley-Problem umzulegen auf diese Situation mit selbstfahrenden Autos. Das kann man machen. An der Debatte habe ich mich auch ein bisschen beteiligt. Man kann natürlich die klassische kantische Ethik darauf anwenden und den Utilitarismus und all diese Theorien, die wir haben. Man kann aber auch probieren, tatsächlich zu erheben, wie die normalen Menschen, also Laien, diese Situation eigentlich einschätzen, welche Programmierung sie eigentlich für richtig hielten. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Gesellschaftsmoral unterscheidet sich je nach Ort und je nach Zeit. Man darf also erwarten, dass die Menschen nicht alle das Gleiche für richtig halten. Aber es ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, was Laien für richtig halten in diesem Kontext, weil immerhin reden wir jetzt über Situationen, die eigentlich alle betreffen können. Ja, also wir reden über den Straßenverkehr, in dem wir uns alle tagtäglich bewegen und wo wir im Zweifel auch zu den möglichen Opfern gehören. Also jedes Mal, wenn ich eine Straße überquere, ist es möglich, oder wenn ich meinem Kind hinterher springe, weil der Ball da irgendwo, ja, ist es möglich, dass das Auto jetzt dann mich auswählt, weil die Programmierung halt so aussieht, dass ich das Opfer sein soll. Also es betrifft uns alle und das spricht ein bisschen dafür, uns auch zumindest zu beteiligen an der Findung der besten Lösung. Also anzunehmen, dass ich jetzt, weil ich den Titel Philosoph trage, qua Amt, dass ich da jetzt in einer besseren Position bin, solche Fragen zu beantworten, wage ich zu bezweifeln. Und da gab es halt relativ viele Versuche, die Bevölkerung weltweit zu befragen, welche Art von Programmierung da eigentlich die richtige wäre. Es gab eine ganz große Studie, die 2016 erstmals veröffentlicht wurde. Da gab es noch Folgestudien zu. Das ist das sogenannte Moral Machine Experiment. Das haben Leute am MIT in Cambridge in den USA durchgeführt. Das ist so eine Online-Studie, die vielleicht auch einige kennen. Die ist recht populär geworden. Also man kann sie bis heute machen. Wenn man das mal googelt, Moral Machine Experiment, kann man das immer noch durchführen. Das ist eine ganz einfache Computergrafik, wo jetzt solche Unfallszenarien dargestellt sind. Ganz, ganz simpel. Sieht aus wie so ein Computerspiel aus den 90ern. Und die Daten, die man da hinterlässt, die werden gesammelt und immer fortlaufend ausgewertet. Und da hat sich gezeigt in der ersten Studie, die da veröffentlicht wurde, dass es doch eine sehr große Übereinkunft darüber gibt, was so die großen ethischen Leitlinien sind, also was die meisten Menschen für richtig hielten in der Programmierung. Und das hat zum einen damit zu tun, dass man versucht, so viele Menschen wie möglich zu retten. Das heißt, Autos so zu programmieren, dass möglichst wenige Opfer, menschliche Opfer entstehen. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ne? Wenn es irgendwie möglich ist, zu vermeiden, dass ein Mensch getroffen wird, dann wird man es tun. Und auch bei dem Beispiel mit den zwei Kindern, wenn man nichts tut und das Auto dann zwei Kinder wahrscheinlich töten würde, wird man zumindest eine Programmierung wählen wollen, die nur eines der Kinder tötet, wenn das möglich ist, um die Gesamtzahl zu reduzieren. Also das scheint eine Sache zu sein, die weltweit die Menschen für richtig halten. Jetzt ist es dummerweise so, dass die Regelung, die wir in Deutschland haben, dem nicht entspricht. Also in Deutschland haben wir ja eine sehr starke Tradition, die auf Kant zurückgeht, eine sehr starke Tradition, die Autonomie und Menschenrechte und insbesondere die menschliche Würde, die auch im Grundgesetz besonders verankert ist, sehr hoch hält und schützt. Das haben andere Länder nicht so. Nicht so in dem Maße und nicht so prononciert wie wir. Und bei uns sind deswegen auch die Regelungen für die Programmierung selbstfahrender Autos nicht so, dass immer die meisten Menschen sozusagen gerettet oder verschont werden müssen. Ganz im Gegenteil, also es gab in Deutschland 2017, meine ich, war das, ein Bericht einer Expertinnenkommission für die Ethik des autonomen Fahrens. Die wurde eingesetzt damals vom Bundesverkehrsministerium, unter Dobrindt noch, also die Älteren erinnern sich. Und das hat dann, also diese Kommission, der Bericht sollten vorbereiten, den Gesetzgebungsprozess, der dann auch schon lief. Also es wurde dann ein Gesetz zum automatisierten Fahren erlassen. Deutschland hat 2021 dieses Gesetz erlassen und war damit das erste große Industrieland, das wirklich eine gesetzliche Regulierung für die Programmierung selbstfahrender Autos hatte. Und das wurde vorbereitet von dieser Kommission. Da saßen auch Philosophinnen und Juristinnen drin und so und Techniker natürlich sowieso. Und die konnten sich bei dieser Frage, ob die Autos immer so programmiert werden sollten, dass möglichst viele gerettet werden, nicht einigen. Die konnten sich schlicht und ergreifend nicht einigen. Es waren einige dafür, andere dagegen. Und so steht es jetzt auch im Gesetz. Also es ist beziehungsweise steht gar nichts im Gesetz. Diese Frage ist ausdrücklich offen gelassen im Gesetz. Und in den Materialien zum Gesetz, also in der Gesetzesbegründung, steht auch ausdrücklich, dass man sich zurückhält, dass man das ausdrücklich nicht regelt, weil nicht mal die Expertenkommission sich einigen konnte. Und das finde ich interessant und bemerkenswert und irgendwie auch schade, weil, wäre ich Autobauer, möchte ich keinem Elternteil erklären, warum sein Kind überfahren wurde, obwohl das vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Ja, also das scheint mir eine sehr, sehr merkwürdige Logik zu sein. Die, wie gesagt, merkwürdig ist der falsche Begriff, aber es scheint mir eine Logik zu sein, die vielleicht sehr zu stark theoriegetrieben ist und zu wenig auf das eigentliche Problem, auf das eigentliche Phänomen gemünzt ist. Also es kommt halt aus einer kantischen Ethik, die da besagt, dass man, zumindest in der Interpretation, die in Deutschland favorisiert wird, vor allem von Juristinnen in Deutschland favorisiert wird, die besagt, dass man Menschenleben nicht gegeneinander abwägen darf. Also dass ein Menschenleben nicht mehr oder weniger wert ist als ein anderes und auch nicht weniger oder mehr als zwei oder drei oder vier. Also ein Menschenleben ist genauso viel wert wie vier oder mehr. Das kennen einige vielleicht aus diesen Szenarien, die Ferdinand von Schirach popularisiert hat. Dieser Abschuss von entführten Flugzeugen, was ja basiert auf der Vorlage des Luftsicherheitsgesetzes in Deutschland. Da gab es diese Debatte mal sehr intensiv. Ja? Darf man ein entführtes Flugzeug abschießen, um so zu verhindern, dass es, was weiß ich, in München ins Olympiastadion, wenn es voll besetzt ist, fliegt. Im Flugzeug sitzen vielleicht 100, im Olympiastadion 70.000. Vielleicht sollte man die 100 opfern, um die 70.000 zu retten. Und da sagt das deutsche Recht überwiegend, dass das nicht in Ordnung wäre, weil die 100 im Flugzeug nicht weniger zählen als die 70.000 im Stadion. Und das ist eine sehr, sehr einmalig deutsche Position. Also das vertritt außerhalb von Deutschland, soweit ich weiß, kaum jemand. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und für sowas ist es sehr hilfreich, jetzt drehe ich den Bogen hier wieder zurück, wenn man solche Studien macht mit Laien weltweit, wo man merkt, okay, die allermeisten wollen eine Regelung, die nicht so aussieht, wie die wir in Deutschland haben. Das scheint mir dann schon eine relevante Information zu sein, mit der man dann philosophisch weiterarbeiten kann.
Man sieht also schon, es ist ein sehr, sehr weites Feld und wir stehen da ganz, ganz am Anfang und man ist sich auch nicht so ganz einig und es wird sicherlich noch etwas brauchen, bis wir dazu eine für alle befriedigende Lösung kommen. Aber umso wichtiger ist, dass sich um das Thema KI auch die Ethik und auch die Philosophie kümmert und das nicht einfach vor sich hin experimentieren lässt und dass wir mal gucken, was da passiert und dass das passiert. Dafür sorgt unter anderem der Herr Professor Dr. Norbert Paulo. Er war in der letzten Stunde hier zu Gast bei uns. Er ist Stiftungsprofessor bei der Stadt Ingolstadt für die Philosophie und Ethik der Digitalisierung und hat uns in der letzten Stunde ein bisschen mit auf seine aktuellen Forschungen genommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Paulo, dass Sie für uns Zeit gehabt haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht.